Herzlich willkommen zur Folge 1 von Sandfox Labert, diesmal mit dem Thema Die Spiels 2017. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und dir anhörst, was ich so zu labern habe. Ich möchte mich gleich direkt am Anfang für meine Stimme entschuldigen. Ich schätze, die ist noch ein wenig angegriffen. Das ist eigentlich der Normalzustand, nachdem man 5 Tage über die Spiel in Essen gelaufen ist und die ganze Zeit eigentlich viel zu viel geredet hat, durch den Regen gelaufen ist, Wind abbekommen hat, geschwitzt hat und so weiter. Trotzdem möchte ich dir gerne ein bisschen was darüber erzählen, was die Spiel ist und warum ich sie für eine der wichtigsten und auch aufregendsten Veranstaltungen des ganzen Jahres halte. Sobald klar ist, wann der Termin fürs nächste Jahr ist, reiche ich sozusagen direkt meinen Urlaub bei meinem Chef ein, weil das ist der Termin, wo ich auch nicht mit mir diskutieren lasse. Meine Kollegen kennen das schon. Nee, ist klar, da kannst du Urlaub nehmen. Aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an für alle die, die gar nicht wissen, wovon ich überhaupt rede. Die Internationalen Spieltage oder kurz Spiel in Essen sind die größte Spielemesse der Welt. Angefangen hat das Ganze vor über 30 Jahren in einer Volkshochschule, ist dann jedes Jahr aufs Neue gewachsen, sodass wir heute schließlich eine unglaublich große Anzahl an Ausstellern und Besuchern haben, wie sie keine andere Spieleveranstaltung der Welt aufweisen kann. Dieses Jahr hatten wir eine Ausstellfläche von 72.000 Quadratmetern in 7 Hallen. Nun ja, eigentlich muss man sagen in 8 Hallen, weil es wurde erstmals ein Teil der alten Halle 9 reaktiviert. Aber nominell hieß es immer noch, das war Halle 8, obwohl man schon durch die Tür in die nächste Halle gewandert war. Außerdem noch einige andere wichtige Zahlen. 9.673, 11.342, 10.763, 12.451 und 10.151. Macht zusammen 52.380 Schritte, die ich in 5 Tagen auf der Messe abgeleistet habe. Ihr könnt mir glauben, selbst mit guten Schuhen, mit Einlagen und allem drum und dran ist das eine ganze Menge Kilometer, die man dort unter die Sohlen nimmt. Und mit mir haben das an 4 Tagen insgesamt 182.000 Besucher gemacht, die 1.100 Aussteller aus 51 Ländern aufgesucht haben, um sich etwa 1.200 Neuheiten und jede Menge bereits bekannte Spiele anzusehen. Die Spiel ist also inzwischen eine wirklich große Veranstaltung geworden und hat sich von ihren Anfängen in der Volkshochschule inzwischen weit entfernt und ist zu einem internationalen Wirtschaftsfaktor geworden. Nun sind mir solche wirtschaftlichen Erwägungen tendenziell eher egal, also stellt sich die Frage, warum gehe ich nun eigentlich zur Spiel? Der wichtigste Punkt für mich ist, dass ich dort viele Verlage antreffe, die ich sonst gar nicht sehen kann. Das sind vor allem ausländische Verlage. Wir haben Verlage aus Asien, aus Amerika, aus Kanada, aber auch aus osteuropäischen Ländern, die ansonsten sehr schwer den Weg hierher nach Deutschland finden. Und es macht für mich zumindest sehr viel Spaß, dort herumzulaufen und eine ganz andere Spielkultur zu sehen, komplett andere Spielideen kennenzulernen und dann auch diese Spiele mit den Leuten auszuprobieren und ihre Begeisterung zu spüren. Wichtig ist dabei für mich auch immer, unbekannte Verlage zu entdecken. Dort befinden sich absolut begeisterte Amateure, denen man anmerkt, das ist unser erstes Spiel, wir sind so aufgeregt, das ist toll, spiel mit mir! Und genauso Semiprofis, Leute also, die das Ganze zwar hobbymäßig betreiben, aber eben schon mit einer gewissen Abgeklärtheit, mit einer gewissen Professionalität daran gehen. Auch diese sind wichtig für die Messe, gerade die kleinen und mittelgroßen Verlage, weil sie die Farbe dort hereinbringen. Gäbe es dort nur, ich sag jetzt einfach mal Kosmos oder Pegasus oder wie sie alle heißen, die großen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr sehr häufig dort oder nur einen Tag statt 5. Für jemanden wie mich, der als Journalist und Autor tätig ist, ist natürlich auch die Kontaktpflege sehr wichtig. Ich treffe dort viele Leute, die ich manchmal nur einmal im Jahr sehe. Man hält zwar Kontakt über E-Mail oder über WhatsApp oder sonst wie, aber es ist eben was anderes, wenn man sich Auge in Auge gegenübersteht und manchmal neue Ideen austauscht, neue Projekte anstößt oder auch einfach nur alte Bekanntschaften wieder auffrischt, um zu sehen, wie geht es dem anderen gerade, was hat er Neues gemacht. Ansonsten, nun, man läuft einfach wie ein Kleinkind auf Red Bull durch die Hallen und findet alle Sachen nur einfach toll, 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 toll. Ich mache das jedenfalls so. Vielleicht machst du das anders. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die durch die Hallen laufen und dabei abwechselnd genervt, müde oder auch gerne überheblich aussehen. Aber ich persönlich finde einfach, diese Messe ist ein so enormer emotionaler Kick, den ich mir jedes Jahr aufs Neue gebe, dass ich wirklich die meiste Zeit einfach nur völlig überdreht durch die Hallen laufe und eigentlich alles toll finde, was ich dort sehe. Und ein ganz wichtiger Teil der Messe ist natürlich, dass ich mich im Nachhinein ärgern muss, dass ich mal wieder nicht alles gesehen habe, was ich mir vorher rausgesucht habe. Dieses Jahr hatte ich eine Excel-Liste gemacht mit 3 Seiten und ich bin tatsächlich mindestens zu 2 davon gekommen. Am Ende muss man dann einfach ein paar Abstriche machen und sagen, das ist vielleicht auch nicht so wichtig, das ist nur eine Demo, das gucke ich mir später an und so weiter. Mittwoch ist immer mein erster Tag auf der Messe. Ich bringe zwar häufig Dienstag schon irgendwelche Sachen hin, die dann aufgebaut werden müssen, aber meistens bin ich tatsächlich erst am Mittwoch längere Zeit da. Das ist der Pressetag. Dort findet die Pressekonferenz statt, wo man, nun ja, wenn man ein bisschen in der Szene drin ist, meistens nicht besonders interessante Sachen erfährt. Aber man geht manchmal trotzdem hin, um einfach zu sehen, was wird gerade gefeatured und was sollte man sich wirklich angucken nach Meinung der Veranstalter und was wird ignoriert. In diesem Jahr wurde zum Beispiel die Comic Action, die offiziell immer noch ein Teil der Messe ist, komplett ignoriert. Sie wurde nicht einmal erwähnt, sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass sie nächstes Jahr nicht mehr parallel stattfindet. Sie fand auch auf der Messe eigentlich kaum noch statt. Es gab nur noch ein paar Verkaufsstände, aber ansonsten sind die Comics mehr oder weniger verschwunden. An diesem Tag wird auch aufgebaut. Ich war da bei Krimsus Krimskramskiste unterwegs, dem Verlag, bei dem ich schon so einiges veröffentlicht habe und habe nachmittags auch noch bei der Redaktion Fantastik ein bisschen mitgeholfen. Es hat Spaß gemacht, aber ich war am Abend auch trotzdem gut gerädert vom Schleppen und vom Aufbauen der Sachen. Donnerstag beginnt dann die eigentliche Messe. Das bedeutet für die meisten Leute ein wildes Herumrennen durch die Gänge, um erstmal die seltenen und die viel nachgefragten Spiele zu bekommen und ansonsten wildes Flügelschlagen und hin und her rennen, weil man muss sich erstmal alles angucken. Man muss gucken, was hier Interessantes ist, was dort Interessantes ist und generell ist dieser Tag sehr hektisch und wer schon vor Ort ist, der findet eigentlich wenig Ruhe zum Spielen, weil die Sachen sind erstmal sehr umlagert. Zum Spielen kann man dann eher den Freitag nutzen. Generell ist das der ruhigste Tag der Messe. Der Run des Donnerstags auf die Neuheiten ist erstmal vorbei. Man spielt sich einfach so durch den Tag. Wer nur Samstag zur Messe kommen kann, der könnte sich auch überlegen, besser zu Hause zu bleiben. Heute ist nämlich Großkampftag mit den meisten Besuchern. Dabei sind vor allem Familien vor Ort, aber es sind auch viele andere Spieler noch vor Ort, weil sehr viele Leute eben Dauerkarten haben. Das heißt, hier wühlt man sich durch alle Gänge, selbst in den kleinen hinteren Hallen ist nur noch wenig Platz zu finden, um zu spielen. Und es ist an vielen Stellen wirklich unangenehm, sich durchzukämpfen. Sonntag, der letzte Tag der Messe. Man rennt noch einmal wild durch die Gegend, weil man merkt erst jetzt, was man alles noch nicht gespielt, noch nicht eingekauft, noch nicht angeguckt hat. Viele Sachen sind jetzt auch schon ausverkauft und von den Besuchern her sieht man noch einmal viele Familien. Viele Leute spielen noch ein letztes Mal, aber so gegen Abend tritt auch schon eine gewisse Beruhigung ein. Nach 4 Tagen sind die meisten Leute, vor allem die an den Ständen, eben doch rechtschaffen kaputt und sind auch froh, wenn sie um 5:30 dich nochmal ein Spiel erklären müssen. Ein Trend ist in diesem Jahr schwer auszumachen, wegen der schieren Masse an Spielen. Von den Themen her merkt man traditionelle Sachen wie Piraten oder Hexen gehen immer. Die Komplexität der Spiele reicht vom einfachen Kartenkloppen bis zum hochkomplexen Expertenspiel, bei dem man laut Aussage des Autors mehrere Runden braucht, um überhaupt zu verstehen, wie man das Spiel spielt. Ob das für eine Messe dann wirklich so der geeignete Punkt ist, weiß ich nicht, aber es gibt immer sehr viele Leute, die diese Spiele kaufen, von daher haben sie auf jeden Fall ein Publikum. Ein weiterer Trend sind Legacy-Spiele, also Spiele, bei denen sich die Regeln im Laufe des Spiels verändern und bei denen auch teilweise das Spielmaterial im Laufe des Spieles individualisiert wird, so nennen es die Verlage, zerstört wird, so würde ich es nennen. Es ist ein Trend, der seit etwa 2 Jahren auf der Szene aufgetaucht ist, von dem ich persönlich nicht so viel halte, aber die Zahlen der Verkäufe sprechen hier also auch für sich. Das Ganze scheint immer noch ein Trend zu sein, dem viele Leute folgen. Crowdfunding, vor allem über Kickstarter, wird immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt der Szene. Wenn man gerade in die kleineren Hallen geht, dann sieht man bei etwa der Hälfte der Stände, dass das aktuelle Spiel gerade über das Kickstarter finanziert wurde, dass ein Crowdfunding gerade läuft oder dass demnächst etwas finanziert werden soll. Viele Leute haben sich darüber aufgeregt. Ich persönlich finde es nicht schlecht. Ich finde es auch nicht gut. Mir ist es eigentlich egal, wie die Spiele entstehen, die mir gefallen. Für mich ist die Hauptsache, dass sie entstehen und dass sie danach ihre Käufer finden und dass eben ein Verlag nicht an einem Spiel kaputt gehen kann. Wenn dabei ein Crowdfunding für manche Leute der richtige Weg ist, dann finde ich das super. Und wenn jemand anders sagt, ich kann das auch so finanzieren und schaffe es, finde ich das genauso toll. Englisch wird mehr und mehr zur Messesprache in den verschiedensten Schattierungen. Meistens kommt man an einen Stand und fragt als erstes Englisch, Deutsch oder wenn man ganz verwegen ist, Français. Es sind einige Franzosen vor Ort und gerade sie haben oft Probleme mit der Sprachbarriere. Wer also Französisch kann, wird bei den Franzosen immer ein offenes Ohr finden und sie werden begeistert sein. Allerdings gehen immer mehr Stände auch dazu über, deutsche Erklärer anzustellen, um die Sprachbarriere zu minimieren. Genauso wie es immer mehr sprachneutrale Spiele gibt, bei denen das reine Spielmaterial nur noch mit Grafiken und Symbolen arbeitet und man nur noch die eigentliche Regel übersetzen muss. Das macht natürlich einen internationalen Verkauf oder sogar eine internationale Lizenzierung viel einfacher. Was mich dieses Jahr ein wenig geärgert hat, waren reine Verkaufsstände, die dann jedoch als Verlagsstände angegeben wurden. Wenn man sich also ein Spiel ansehen wollte, dann stand man plötzlich vor einem Regal und die Leute, die hinter dem Regal standen, hatten keine Ahnung von den Spielen, die sie verkauften, sodass man nicht mehr hatte als die Möglichkeit, sich mal die Rückseite eines Spiels anzusehen. Und nun ja, das ist nicht ganz das, was ich auf einer Messe erwarten würde. Wenn ich nur Spiele einkaufen möchte, dann sollte man mir vielleicht einfach sagen, dort kannst du sie kaufen. Aber es sollte nicht ein Verlagsstand angegeben sein, der dann im Endeffekt nur eine Theke mit Spielen darauf ist. Ich finde, auf einer Messe sollte es möglich sein, sich Spiele auch erklären zu lassen. Was ebenfalls aufgefallen ist, im Bereich zwischen den Hallen werden immer mehr Foodtrucks und separate Speisestände aufgestellt. Und wenn ich ehrlich bin, es stehen trotzdem immer noch mehr Leute bei den Messepicks an, aber das ist etwas, was sich mir sowieso nicht erschließt. Ich persönlich würde lieber ein paar Euro mehr anlegen und dafür einen guten Burrito kaufen, der zum Beispiel von der Burrito-Bande, angeblich Deutschlands bestem Foodtruck, angeboten wurde und 7 Euro kostete. Ja, der war nicht besonders groß. Aber wenn ich hunderte von Euro habe, um sie für Spiele auszugeben, dann sollte mir auch ein anständiges Essen ruhig mal ein paar Euro wert sein. Was mir immer noch ein Rätsel ist, ist der berühmt-berüchtigte Bratwurststand in Halle 2. Der ist gerade mal 20 Meter von einem im Freigelände stehenden Grillhaus entfernt, aber so stinkert er die komplette Halle voll und ich bin ganz ehrlich, ich möchte in dieser Halle nun wirklich nicht arbeiten, weil das ist wirklich eine ziemliche Geruchsbelästigung. Was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Rundgang machen? Fangen wir doch einfach in der Halle an, wo scheinbar die meisten Leute reinkommen, nämlich die Halle 3. Diese Halle ist beherrscht von den Großverlagen, das heißt, hier findest du Amigo, Cosmos, Pegasus, Ravensburger, Schmidt, vor allem aber Asmodee. Man kann zwar dazwischen immer wieder kleine Perlen finden, wenn man die Augen aufhält, aber trotzdem, hier haben die Großen das Sagen und wir finden eine Spielewagenburg nach der anderen, wo Dutzende von Tischen mit Spielen draufstehen und viele Leute kommen auch gar nicht aus dieser Halle heraus, weil sie einfach sagen, das sind die Verlage, die mich interessieren. Besonderes Augenmerk möchte ich dabei auf Asmodee legen. Ich habe sie 2002 auf der Spiel das erste Mal erlebt. Damals hatten sie 2 Spiele, Zwergenziehen und Die Werwölfe vom Düsterwald. Es gab einen Ministand mit nur einer Mitarbeiterin. Und immer wenn gerade die Tische besetzt waren, dann nutzte sie die Gelegenheit, um schnell mal davon zu laufen, um auf die Toilette zu gehen, sich etwas zu trinken oder zu essen zu holen. Und heute beherrscht Asmodee mehr oder weniger die Szene, verleibt sich immer neue Entwicklerstudios und Verlage ein, so wie letztens zum Beispiel Heidelberger. Und Man könnte sagen, sie sind so etwas wie das Bayern München der Szene. Von einigen werden sie geliebt, aber vom Rest werden sie mit mindestens ebenso viel Inbrunst gehasst. Viele Normalbesucher schaffen es kaum aus dieser Halle heraus. Und so war auch der beste Spruch, den ich auf der Messe hörte, als Samstag, so etwa gegen 17 Uhr, eine Familie in Halle 3 stand, durch den Gang in Richtung Halle 1 guckte und meinte, oh guck mal, da ist ja noch eine zweite Halle. Anscheinend ist hier wirklich noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, um die Leute auch mal aus Halle 3 und von den großen Verlagen wegzulocken. Halle 1 ist inzwischen ebenfalls von Asmodee halbwegs übernommen. Heidelberger, die in den letzten Jahren einen großen Anteil an dieser Halle hatten, ist inzwischen nach dem Verkauf an Asmodee komplett verschwunden. Und ansonsten finden sich hier viele ausländische Verlage, eher die mittelgroßen, die schon einige Spiele draußen haben und die sich hier in dieser Halle etabliert haben. Generell gilt, wenn man eine Zeit lang auf der Messe in einer bestimmten Halle war, dann kann man sich den Platz hier auch erhalten. Das ist alte Tradition der Veranstalter und so kann man sich eben auch einen schönen Platz wie in Halle 1 weiterhin sichern. Von hier aus kommt man auch in die Halle 2 und das ist die erste von zwei Hallen, in der ein großes Standdurcheinander herrscht. Ursprünglich hatte man hier die Fantasy-Leute untergebracht, aber inzwischen hat man hier ein ziemliches Kuddelmuddel an Ständen hinterlegt. Es sind kleine Verlage dort, es sind Apps dort, die im Spielebereich oder in dessen Umfeld unterwegs sind. Wir haben wieder einige ausländische Verlage mittlerer Größe und das Ganze dann noch mit ein wenig Krimskrams und anderen Dingen gepaart. Im Endeffekt eine Halle, bei der man nicht so richtig weiß, was da drin ist. Es macht Spaß durchzulaufen, aber nur, wenn man ein breites Interessengebiet hat, wenn man beispielsweise sich nur für Rollenspiele interessiert oder nur für Brettspiele, dann wird man an vielen völlig unnützen Ständen vorbeilaufen. Von der Halle 2 aus kommt man in die Galerie. Die Galerie ist klassischerweise die Spielecke für Kinder und hier findet man eine Menge verschiedene Essensstände. Wenn man sich nur für Spiele interessiert, kann man hier einfach schnell durchgehen und kommt in die Halle 6. Halle 6 hat gerade in Rollenspielerkreisen einen Klang wie Donnerhall. Es ist die alte Fantasy-Halle und es sollte auch die neue Fantasy-Halle werden. Aber trotzdem wirkt sie heute mehr wie eine andere Halle 2. Das heißt, nicht alle passenden Stände waren dort. Dafür hatte man hier einige Spieleverlage hereingepackt, die aber teilweise so gar nicht ihr Publikum fanden. Fast unmerklich kommt man dann von der Halle 6 in die Halle 8. Die kleinste Halle der Messe. Hier hat man im Endeffekt alles reingeschubst, was nirgendwo anders Platz gefunden hat. Viele kleine und kleinste Verlage, sehr wenige Besucher, aber trotzdem interessante Spiele. Denn egal in welche der Hallen man kommt, es sind immer begeisterte Spieler, es sind begeisterte Verleger vor Ort, die einem das eigene Werk wirklich schmackhaft machen wollen und sehr oft auch können. Von daher würde ich auch hier jedem raten, ruhig einmal den Weg in diese weiter hinten liegenden Hallen zu finden. Von dieser Halle aus führt dann ein Weg an einigen Foodtrucks vorbei in die Halle 7. Mein persönliches Highlight der Messe. Verlage aus aller Herren Länder. Kleine Stände, nur wenige etwas größere, keine der Trutzburgen, wie wir sie in der Halle 3 finden. Hier kann man sich hinsetzen, hier kann man spielen, hier trifft man oft den Zeichner, den Autor des jeweiligen Spiels und kann sich von ihm selber das Ganze erklären lassen. Hier sind einige Leute, mit denen man einfach gut ins Gespräch kommen kann, wo es Spaß macht, sich einfach mal für das Hobbyspiel begeistern zu lassen. Und für mich ist diese Halle immer der Ort, an dem ich mich einfach am wohlsten fühle. Was bleibt nach dieser Messe nun zu sagen? Für mich persönlich war es kein so guter Jahrgang, obwohl ich wahrscheinlich auch wieder einiges übersehen habe. Woran lag das? Trotz einer recht akribischen Vorbereitung, wie gesagt, 3 Excel-Seiten, habe ich doch gemerkt, dass viele der Quellen, die ich benutzt habe, sich tatsächlich auf entweder Materialschlachten mit vielen Miniaturen, Tonnen von Material und riesigen Boxen oder aber Expertenspielen ohne Zufallsmoment, reine Strategie und so weiter beschränkt haben. Ist das schlecht? Nein, nicht unbedingt. Aber es passt einfach nicht zu der Art und Weise, wie ich gerne spiele. Ich spiele gerne das, was ich als gehobenes Familienspiel bezeichnen könnte. Eine ausgewogene Mischung aus Taktik, ein bisschen Zufall, nicht zu kompliziert, aber auch nicht zu einfach. Um auf der Messe solche Spiele zu finden, ist man leider relativ auf sich allein gestellt. Und so ist es mir diesmal wohl auch nicht gelungen, denn ich bin sicher, es gibt mehr als genug solche Spiele auf der Messe. Für mich sind dennoch einige Sachen herausgestochen und die würde ich dir natürlich auch gerne nennen. Ich nenne sie in alphabetischer Reihenfolge, weil so kurz nach der Messe bin ich mir noch nicht sicher, was davon wirklich das beste, das herausragende Spiel ist. Zunächst einmal Capio von Bivo Spiele, ein im Grunde genommen einfaches Spiel, bei dem man aus einem gemeinsamen Würfelwurf in der Mitte sich Würfel heraussuchen muss, um Aufträge auf den Karten zu erfüllen. Das Ganze stammt allerdings von einem Verlag, der sich vornehmlich mit Bildungsspielen beschäftigt und hat darum natürlich einen etwas anderen Anspruch, nämlich bestimmte Denkmuster und Wahrnehmungsmuster zu fördern und zu schärfen. Ich fand das Spiel sehr interessant, es gab nur 100 Stück davon auf der Messe, also habe ich einfach mal zugeschlagen. Ein Spiel, das mich direkt am ersten Tag erwischt hat, war Kamasutra von Wise Games, bei dem es darum geht, dass man paarweise in verschiedenen Stellungen des Kamasutra zwischen sich einen Luftballon zum Platzen bringen muss. Die Grafiken fand ich absolut knuffig und ich bin mehrere Tage um dieses Spiel herumscharwenzelt, weil ich mir gedacht habe, das kannst du nicht kaufen, die halten dich alle für bekloppt. Aber am Samstag war es dann soweit und ich muss zugeben, das sind Spiele, für die ich eben die Messe aufsuche, die wirklich außergewöhnlichen Ideen, die skurrilen Objekte. Ich habe meinen Spaß bei diesem Spiel gehabt und nein, ich habe es bis jetzt nicht ausprobiert. Aber alleine die Karten anzugucken, war schon wirklich klasse. Von den Expertenspielen hat mich vor allem eins angesprochen, nämlich Noria von der Edition Spieltrieb. Und zwar vor allem wegen des Hintergrunds, ihr wisst ja, mit Luftschiffen ist alles besser, aber auch wegen eines hochinteressanten Mechanismus über ein Drehrad der Aktionen aus dem Spielfeld herausdreht bzw. wieder hineindreht. Dann gab es das Spiel Wulong und die dazu passende Erweiterung Chose 11 vom APAS Verlag und hier handelt es sich um ein einfaches, aber sehr spannendes Zockerspiel auf der Basis des Würfelspiels 10.000, bei dem es einfach darum geht, sich zu überlegen, wann ist es besser auszusteigen und wie lange kann ich tatsächlich mein Glück versuchen. Und last but not least, der XO Brainer von Danish Brain Games. Ein schönes Spiel für hauptsächlich zwei Personen. Es gibt zwar einige Sonderregeln, aber eigentlich ist es ein Zwei-Personen-Spiel, das man mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen spielen kann. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Art 5 gewinnt, nämlich ich muss 5 meiner eigenen Plättchen in eine Reihe bringen. Allerdings kann ich das entweder mit meiner Form machen oder ich kann es mit meiner Farbe machen und mein Gegner ist immer auch verpflichtet, Sachen in meiner Farbe oder meiner Form zu spielen. Ja, das war mein Spiel. Ich hoffe, dass der Podcast heute für dich interessant war. Vor allem, weil ich mein selbstgesetztes Ziel von 10 bis 15 Minuten heute ein klein wenig überschritten habe. Nächstes Mal halte ich das bestimmt wieder ein. Und ich bin auch froh, dass meine Stimme halbwegs durchgehalten hat, wenn ich auch, glaube ich, manchmal etwas komisch geklungen habe. Wenn du mir noch etwas zu sagen hast zu diesem Podcast, dann möchte ich dir natürlich auch noch sagen, wie und wo du mich erreichen kannst. Meine Webseite findest du unter www.sandfox.info. Meinen Blog findest du unter sandkastenspiele.blogspot.de. Bei Facebook habe ich eine Seite unter sandfox.info, bei Google Plus unter plusralfsandfuchs und per E-Mail erreichst du mich unter mail@sandfox.info. Und damit ist wieder der Punkt erreicht, wo ich dir danken möchte, dass du mir zugehört hast und wo ich dich einladen möchte, auch bei der nächsten Folge wieder zuzuhören. In diesem Sinne, bis bald bei Sandfox Labert. Sandkastenspiele sind ein Teil von Pen & Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., der Drachentöter, der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Ingelore Philippi, Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Thomas T. und Ralf. Sowie außerhalb von Patreon von Bjarne.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Musik aus dem Podcast ist eine gekürzte Fassung des Tracks Positive and Inspiring Corporate von Andrei Sitkov. Lizenziert unter den Humble Big Music Bundle for Games, Films and Content Creators License Terms.